Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Aeliud Kipchoge gehört hat. Aeliud Kipchoge ist ein Mann aus Kenia und er hat 2019 Geschichte geschrieben. Er war der erste und einzige Mensch, der einen kompletten Marathon gelaufen ist in unter 2 Stunden. Er hat gebraucht 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden. Es war also sehr knapp, aber er hat es geschafft. Und damit hat er das gemacht, was für viele lange unmöglich erschienen hat. Und für ihn gab es dabei mehrere Faktoren, die ihm geholfen haben, diese besondere Aufgabe zu schaffen. Ging schon los mit der Strecke. Das war in Wien, die Strecke war sehr ebenerdig, er konnte sie gut laufen. Es waren die optimalen Wetterbedingungen. Es gab ein Fahrzeug, was die ganze Zeit vor ihm gefahren ist, damit er das richtige Tempo läuft. Er hatte natürlich die besten Schuhe, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Und die Versorgung während des Laufens musste er sich nicht selber holen, sondern sie wurde ihm gebracht, sodass er keine Pause einlegen musste. Und Aeliud Kipchoge hatte noch eine weitere, ganz wichtige Sache, die ihm geholfen hat, diesen Marathon wirklich in unter 2 Stunden abzuschließen. Er hatte nämlich 7 Läufer, die quasi in so einer V-Formation vor ihm gelaufen sind und in deren Windschatten er laufen konnte. Nur mit diesem Windschatten ist es ihm gelungen, diese 2-Stunden-Marke zu knacken. Warum erzähle ich das am Anfang einer Predigt? Das liegt daran, dass der Bibeltext, den wir uns heute gemeinsam anschauen, auch mit einem Windschatten zu tun hat. Es geht nämlich um den Windschatten Gottes und wir schauen uns gemeinsam Esra 5 und Esra 6 an. Und vielleicht kann die Technik noch den Bildschirm da oben anmachen, dann kann ich auch immer sehen, was auf der Folie so gerade angezeigt ist. Wenn ihr Esra 5 und 6 mit mir aufschlagt, dann seht ihr, unser Bibeltext für heute ist sehr lang. Es sind 2 ganze Kapitel. Ich habe das mal so ausgetestet. Diesen Text nur vorzulesen dauert über 10 Minuten. Und deswegen will ich das am Anfang auch gar nicht machen, sondern wir arbeiten uns Stück für Stück durch diesen Bibeltext durch. Wir erinnern uns nochmal, Esra, was ist passiert? Die Israeliten, sie sind nach Jerusalem zurückgekehrt und sie wollten den Tempel wieder aufbauen. Und wir sehen in unserem Text, dass schon wieder dieser Bau des Tempels herausgefordert ist. Aber wir werden heute sehen, dass Gott mitten in dieser Herausforderung eingreift. Von vorne bis hinten betont Esra 5 und 6, dass Gott mächtig ist. Er wird als der Gott des Himmels und der Erde vorgestellt. Er regiert über alles, er lenkt alles, er lenkt sogar die Herzen der Könige. Das heißt, Gott zeigt uns heute seine Macht durch diesen Bibeltext. Und er zeigt uns gleichzeitig, dass er in seiner Macht sein Volk unterstützt und sich auf ihre Seite stellt. Deswegen habe ich diesen Text überschrieben mit »In Gottes Windschatten«. Sein Volk ist in seinem Windschatten, er stellt sich zu ihnen. Und wir wollen uns diese beiden Kapitel in 3 Schritten gemeinsam anschauen. Ihr seht das hier auf der Folie. Erstens Angriff, zweitens Verteidigung, drittens Siegesfeier. Ich habe es ganz einfach formuliert, damit wir uns das merken können. Der Angriff ist das ganze Kapitel 5. Die Verteidigung ist dann Kapitel 6, die Verse 1 bis 12. Und dann drittens die Siegesfeier, Kapitel 6, die Verse 13 bis 22. Und meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass wir wirklich auf ein neues erkennen dürfen, wie groß und wie mächtig unser Gott ist. Und ich hoffe, dass wir als sein Volk heute Morgen ermutigt werden, dass sich dieser große Gott auf unsere Seite stellt. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, der Angriff. Und wir wollen die ersten beiden Verse unseres Textes gemeinsam lesen. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Also unser Text beginnt mit der Aussage in Vers 1, dass die Propheten Haggai und Zacharia weissagten, also prophezeiten. Das bedeutet, sie haben Gottes Wort empfangen und es gepredigt. Uns wird hier in unserem Text nicht verraten, was der Inhalt ihrer Predigt war. Und deswegen ist es gut, dass wir die letzten Sonntage in Haggai hineingeschaut hatten. Ich wiederhole das nur ganz kurz. Gott hat durch Haggai das Volk in Jerusalem erstmal herausgefordert. Ihr wohnt in euren getäfelten Häusern, das heißt, euch geht's richtig gut, während das Haus Gottes in Trümmern liegt. Gott hat das Volk dazu aufgefordert, die Prioritäten richtig zu setzen. Und so hat Gott sie angespornt, den Bau des Tempels wieder anzufangen. Und gleichzeitig hat er seinem Volk Hoffnung gegeben. Es wird einen zukünftigen, herrlicheren Tempel geben und auch einen zukünftigen, viel besseren König, nämlich den Messias. Das war Haggai jetzt mal in Kurzform. Ganz ähnlich ist es mit dem Propheten Sacharja. Wenn ihr zu Hause nachlesen wollt, schaut euch die ersten 8 Kapitel an. Da sehen wir das Gleiche, aber ein bisschen anders. Unser Text verrät uns jetzt, dass diese Predigten von Haggai und Sacharja ihr Ziel erreicht haben. Vers 2, Zerubabel, dieser Hoffnungsträger, und der Priester Joshua fangen jetzt wieder an, das Haus Gottes zu bauen. Ein Kapitel zuvor in Esra 4 wurde der Tempelbau erstmal gestoppt und jetzt beginnt er aufs Neue. Und auch am Ende von Vers 2, seht ihr das, da wird wieder die Rolle der Propheten betont. Sie haben hier einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet. Sie haben unterstützt. Nicht dadurch, dass die Propheten jetzt auch zu Handwerkern geworden sind, die praktisch mit angepackt haben, sondern sie sind ihrer besonderen Aufgabe nachgekommen. Sie haben Gottes Wort gepredigt. Und das hat den Unterschied gemacht. Aber wie wir schon gesehen haben in unserer Predigtreihe, dort, wo die Juden wieder anfangen, diesen Tempel Gottes aufzubauen, führt das oft zu Widerstand. Und dafür lesen wir die Verse 3 und 4. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen, und sie sprachen zu ihnen: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Eine nächste Figur tritt auf die Bühne. Er heißt Tatnai. Wir lernen über ihn, dass er Statthalter jenseits des Stromes war. Das heißt, er war ein persischer Machthaber westlich vom Euphrat. Jerusalem hat also zu seinem Herrschaftsgebiet gehört. Und es kommt noch eine andere Person vor, die heißt Setar-Bosnai. Erstmal ein ganz lustiger Name. Dieser Setar-Bosnai war die rechte Hand von Tatnai und sie hatten dann noch einige Mitarbeiter. Und Tatnai und seine Leute werden jetzt auf diesen Tempelbau in Jerusalem aufmerksam und fragen: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und die Mauer zu vollenden? Und sie wollten die Namen der Verantwortlichen wissen. Wir erfahren hier nicht, was für ein Motiv Tatnai und seine Leute hatten, als sie das gefragt haben. Es könnte sein, möglicherweise, dass es ihnen nicht gut gefallen hat, dass dieser Tempel jetzt wieder aufgebaut wird und sie wollten das stoppen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und das ist, glaube ich, wahrscheinlicher, ist, dass sie erstmal gar keine böse Absicht hatten, sondern nur sicherstellen wollten, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, als Deutsche können wir das gut verstehen. Wir sind auf Regeln bedacht. Wir wollen, dass alles mit den rechten Dingen zugeht. Und so fragen sie, sag mal, dürft ihr dieses Haus und diese Mauern überhaupt bauen? Letztlich wissen wir nicht genau, was das Motiv von Tatnai und seinen Leuten war. Aber unabhängig davon ist klar, ihr Verhalten gefährdet den Tempelbau. Es stellt sich wieder die Frage, kommt jetzt der nächste Baustopp? Und Vers 5 gibt uns die geniale Antwort. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Das bedeutet, das Auge Gottes war auf sein Volk gerichtet. Das bedeutet, er hat sie beschützt. So heißt es zum Beispiel in Psalm 33, Vers 18, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. Das können wir uns vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn ein Vater mit seinem Kind auf den Spielplatz geht. Ja, das Kind spielt schön auf dem Spielplatz, kann sich da austoben und der Vater sitzt daneben auf der Bank Und er schaut ganz genau zu, was sein Kind macht. Und er kann jeden Moment aufspringen, falls sein Kind irgendwie Hilfe braucht. Seht ihr, so schaut der himmlische Vater auf seine Kinder. Und diese persischen Beamten, die können noch so furchteinflößend und böse auf die Juden schauen. Gottes Blick ist entscheidend. Er kümmert sich um seine Kinder. Er beschützt sie. Und ihr Lieben, genau so ist unser Gott. Er hat sich nicht verändert. Er ist unser Vater, der auf uns Acht hat und der uns beschützt. Und mit diesem Auge Gottes, mit dieser Rückendeckung, die Gott schenkt, dürfen sie den Tempel erstmal weiterbauen. Und Vers 5 nimmt schon vorweg, was wir jetzt dann in den nächsten Versen so lesen werden. Tatnai schreibt einen Brief an den persischen König Darius. Lesen wir weiter die Verse 6 bis 10. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes des Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen, die Arphaxachiter, die jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Bericht, darin war Folgendes geschrieben. Dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird dort mit schönen Steinen gebaut und man legt Balken in die Wände. Und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir diese Ältesten und sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Wir fragten auch nach ihren Namen, um sie dir mitzuteilen, und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Also Tatnai schreibt einen Brief, er startet mit dieser typischen Anrede, dem König Darius allen Frieden, das war wie so eine respektvolle Begrüßung, und dieser Brief, den Tatnai schreibt, der hat eigentlich drei Teile. Der erste, das sind die Verse 6 bis 10. Dort beschreibt er, was gerade in Jerusalem passiert. Schaut mit mir in Vers 8. Er sagt, in der Provinz Juda, da wird am Haus des großen Gottes gebaut. Wie bauen sie? Sie bauen mit schönen Steinen. Also das waren große Steine, die für wichtige Gebäude benutzt wurden. Sie bauen mit Holzbalken und sie sind sehr eifrig und es gelingt ihnen. Und Tatnai schreibt dann als nächstes in Vers 9, was wir vorhin schon gelesen haben. Er hat die Juden gefragt, wer denn diesen Tempelbau und den Mauerbau überhaupt befohlen hat. Also das ist der erste Teil dieses Briefes. Er beschreibt, was gerade in Jerusalem passiert. Und dann kommt der zweite Teil des Briefes. Er gibt die Antwort der Juden. Und das sind die Verse 11 bis 16. Das lesen wir weiter. Sie aber gaben uns folgende Antwort. Wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäers. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel gebracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Schesbasar, den er zum Statthalter einsetzte. Und er sprach zu ihm, nimm diese Geräte, zieh hin und bring sie in den Tempel, der in Jerusalem ist. Und das Haus Gottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Schesbasar und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran. Es ist aber noch nicht vollendet. Also das war die Antwort, die die Juden dem Tatnai gegeben haben. Und ich denke, sie haben eine sehr gute Begründung dafür, warum sie jetzt an diesem Tempel und den Mauern bauen. Sie beginnen in Vers 11 erstmal mit einer Vorstellung. Habt ihr das gesehen? Sie sagen, wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Also was für ein Staat. Sie bekennen sich zu ihrem Gott, der über Himmel und Erde herrscht. Das heißt, der über das ganze Universum herrscht. Er ist der Allmächtige. Und sie sagen, wir sind seine Knechte. Wir stehen unter seiner Autorität und wir dienen ihm. Was für ein mutiges Zeugnis haben die Juden hier direkt am Anfang gegeben über ihren Gott. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist es doch klar, dass so ein großer Gott auch einen Ort verdient, an dem er angebetet wird. Und so geht es dann weiter in Vers 11. Wir bauen das Haus wieder auf. Das heißt, dieser Tempel, der war schon mal da und wir bauen ihn nur wieder auf. In Vers 12 erklären die Juden dann, warum es überhaupt nötig war, dass der Tempel wieder aufgebaut werden musste. Ihre Väter, also die Israeliten in den Jahrhunderten zuvor, haben diesen Gott des Himmels erzürnt. Über Jahrhunderte hinweg haben die Israeliten Gottes Gesetz gebrochen und gesündigt. Und so war Gott zornig. Und was hat Gott in seinem Zorn getan? Er hat die Israeliten in die Macht des Königs von Babel gegeben. Das sehen wir in Vers 12. Und dieser König Nebukadnezar hat Jerusalem und den Tempel zerstört und das ganze Volk ins Exil verschleppt. Da hatten wir die letzten Wochen schon drüber nachgedacht. Ab Vers 13 folgt dann die direkte Antwort der Juden auf die Frage von Tatnai. Sie sagen letztlich, wir tun nur das, was euer König Kyros uns erlaubt hat. Vers 13, Kyros hat befohlen, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Das haben wir in Esra 1 gesehen. Auch die ganzen Geräte des Tempels sollten wieder nach Jerusalem gebracht werden, Vers 14. Und Sesbazar, das ist wahrscheinlich Serubabel, über den wir besonders letzten Sonntag intensiv nachgedacht haben, er wurde mit diesem Tempelbau beauftragt und er hat auch schon den Grund für den Tempel gelegt, Vers 16, das hatten wir in Esra 3 gesehen. Aber sie sagen ganz am Ende von Vers 16, das Haus ist noch nicht vollendet. Heißt auf gut Deutsch, es muss weitergebaut werden. Wir sehen also, die Juden haben eine sehr gute und sehr parate Antwort geben können. Und Vers 17, der schließt diesen Brief von Tatnai an Darius dann ab und dort kommt quasi der dritte Teil seines Briefes, er verrät sein Anliegen. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyros befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Also sie fragen quasi, stimmt das, was die Juden hier gerade sagen? Schau doch mal bitte nach, ob Kyros wirklich diesen Befehl gegeben hat und dann gib uns eine Antwort, wir warten so lange. Also das war jetzt Esra 5. Wir sehen, es wird ein Angriff auf die Juden und auf diesen Tempelbau gemacht. Und als zweites sehen wir die Verteidigung in den Versen 1 bis 12, jetzt von Kapitel 6. Und wir lesen wieder die ersten beiden Verse. Da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhaus nachforschen solle, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta, in der Königsburg, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle, darin war folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben. Also Darius hört auf Tatnai, er lässt jetzt nachschauen, ob sein Vorgänger Kyros wirklich diesen Befehl gegeben hat. Und siehe da, sie werden fündig. In Achmeta, der Königsburg, das war die Sommerresidenz, wo die persischen Könige im heißen Sommer die Monate verbracht haben. Und sie haben dort eine Schriftrolle gefunden, in der ein ganz wichtiges Ereignis aufgeschrieben war. Lesen wir weiter ab Vers 3. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros betreffs des Hauses Gottes in Jerusalem, das Haus soll wieder aufgebaut werden, als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Drei Lagen Quadersteine und eine Lage neuer Balken. Und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. Also, diese Schriftrolle, die Darius findet, die bestätigt das, was die Juden behauptet haben. Es ist genau so passiert, wie sie es gesagt haben. Kyros hat tatsächlich den Wiederaufbau des Tempels befohlen. Und zwar mit ganz genauen Anweisungen, das haben wir gesehen. Er spricht über die Höhe, die Breite, über die Materialien, die sie benutzen sollen. Er sagt auch, die Kosten für diesen Tempelbau sollen die Perser übernehmen. Und alle Geräte, die zu diesem Tempel gehören, die sollen tatsächlich zurückgebracht werden. Vers 5. Und aus diesem früheren Befehl von Kyros, der jetzt wiedergefunden wurde, zieht der Darius, also der jetzige König von Persien, eine ganz klare Schlussfolgerung. Und dazu lesen wir die Verse 6 bis 10. So haltet euch nun fern von dort, du Tatnai, Statthalter jenseits des Stromes, und du Seta Bosnai und eure Genossen, die Arphaxachiter, die ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir Befehl befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern jenseits des Stromes, diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug. Damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Also die Schlussfolgerungen, die Darius hier zieht, die sind relativ klar. Tatnai und seine Leute sollen von Jerusalem fernbleiben. Das ist Vers 6. Lasst sie arbeiten an diesem Haus, Vers 7. Und Tatnai soll den Tempelbau nicht nur nicht stören, sondern, positiv ausgedrückt, er soll sogar helfen. Verse 8 und 9. Ihr sollt den Ältesten Judas behilflich sein. Die Kosten für den Tempelbau gehen, wie gesagt, auf den Nacken des persischen Königshauses, so wie Kyros das schon befohlen hatte. Und ihr habt vielleicht gemerkt, Darius geht sogar noch einen Schritt weiter als sein Vorgänger Kyros. Darius hat nämlich gesagt, alle Tiere und Materialien, die die Juden für ihre Opfer brauchen, die sollt ihr bereitstellen. Und zwar jeden Tag, ohne Verzug. Also sehr klare Ansage. Und in Vers 10 zeigt Darius, was seine Absicht damit ist. Die Israeliten sollen dem Gott des Himmels Opfer darbringen und für Darius und seine Söhne beten. Also wieder wird Gott, der Gott des Himmels genannt, das zeigt seine Größe. Und dieser große Gott verdient natürlich Opfer. Und Darius wünscht sich, dass die Juden für ihn und auch für seine Königssöhne beten. Bei diesem Anliegen in Vers 10 müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten, die Perser, die waren Polytheisten. Das heißt, sie haben nicht an einen Gott geglaubt, sondern an ganz, ganz viele Götter. Und so war es ihre Politik, dass sie den Völkern, über die sie das Sagen hatten, ganz häufig ihre Religionen erlaubt haben. Sie durften ihren eigenen Glauben ausleben, ihre eigenen Götter anbeten. Und letztlich haben sie Perser sich davon natürlich einen eigenen Vorteil erhofft. Sie wollten dann die Gebete auch zu diesem Gott, damit es ihnen gut geht. Das heißt, Darius hat hier wahrscheinlich nicht verstanden, dass Gott wirklich der Gott des Himmels ist und dass er seine Gebete sehr dringend braucht. Aber wir wissen das natürlich, dass dieser Gott so mächtig ist und dass es Gebet zu ihm braucht. Lesen wir weiter, Verse 11 und 12. So schließt Darius sein Schreiben, seine Antwort ab. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertrifft, man von seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dies befohlen, es soll genau ausgeführt werden. Also wir sehen, Darius meint es wirklich ernst mit dieser Anweisung, dass der Tempel wirklich aufgebaut werden soll. Er sagt, wenn jemand nicht auf mich hört, dann folgt die Todesstrafe. Die Leute sollen an einen Balken gehängt werden. Wahrscheinlich ist damit eine Art Kreuzigung gemeint. Und das Haus dieser ungehorsamen Leute und auch ihre Familien sollen zerstört werden. Es soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Das ist letztlich die menschliche Strafe, die Darius hier ankündigt. Aber es gibt auch noch einen Schritt weiter. Er spricht auch von einer göttlichen Strafe in Vers 12. Jeder, der etwas gegen diesen Tempel tut, soll von Gott selbst bestraft werden. Das heißt, Gott soll die Sache mit seinem Haus regeln. Das ist also die Antwort, die Darius jetzt gegeben hat. Und ich hoffe, auch wenn das viel Text ist und vielleicht manchmal in den Details ein bisschen kompliziert, ich hoffe, dass wir sehen, was die Juden hier schon wieder für eine besondere Unterstützung bekommen. Der höchste König, Darius, der über das ganze Perserreich das Sagen hatte, stellt sich schon wieder auf die Seite dieses kleinen Volkes in Jerusalem. Schon wieder bekommen sie die Rückendeckung von dem mächtigsten Menschen der damaligen Welt. Und schon wieder wird dieser Widerstand überwunden, sodass das Haus Gottes wirklich gebaut werden kann. Das ist wirklich besonders, was hier passiert. Und da werden wir ganz am Ende auch noch tiefer drüber nachdenken, was dahinter steckt. Das ist also die Antwort von Darius und wir sehen jetzt, wie Tatnai und seine Leute darauf reagieren. Und zwar in Vers 13, den habe ich da unten hingemacht, genau, den lesen wir. Vers 13, da befolgten Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar Bosnai und ihre Genossen genau den Befehl, den Darius gesandt hatte. Also völlig klar, sie haben keine andere Wahl, sie müssen jetzt darauf hören. Und das führt uns zu den letzten Versen, und zwar zur Siegesfeier, die Juden jetzt erleben dürfen. Und dazu wollen wir die Verse 14 und 15 gemeinsam lesen. Und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharja, des Sohnes Idos. So bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasasta, der Könige von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar, das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Also wir sehen, die Juden konnten jetzt in Jerusalem den Tempel weiter bauen und ihn tatsächlich auch vollenden. So konnten sie Gottes Befehl befolgen und auch den Befehl von Darius und Artasasta. Nur ganz kurz als Erklärung, Artasasta hieß auch Artaxerxes. Er hat eigentlich ein paar Jahrhunderte später regiert, aber wir werden im nächsten Kapitel dann sehen, wie er uns vorgestellt wird und was seine Rolle war. Wichtig für uns in diesen beiden Versen ist, dass unser Text hier noch einmal genau betont, was ihnen geholfen hat, um den Tempel jetzt abzuschließen. Seht ihr, es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharja. Also genau das, was wir schon am Anfang von Kapitel 5 bedacht haben, das wird hier noch einmal sehr betont. Und dadurch sollen wir sehen, dass diese Prophetien der Propheten, also das Wort Gottes, entscheidend war für den Erfolg. Und ihr Lieben, das zeigt uns, wie wichtig Gottes Wort ist beim Bau von Gottes Haus. Der mächtige Gott benutzt seine mächtigen Worte, um an seine Ziele zu kommen und um dieses Haus zu bauen. Und wir haben die letzten Wochen ja schon über dieses Thema Tempelbau nachgedacht und haben mehrmals festgehalten, wir als Christen, wir bauen keinen physischen Tempel aus Steinen, sondern als Gemeinde Jesu Christi sind wir Gottes Tempel, gebaut mit lebendigen Steinen. Und so gilt auch für uns, dass der Tempel erbaut wird, dass die Gemeinde erbaut wird durch Gottes Wort. Gottes Volk blüht geistlich auf, vor allem dann, wenn die Bibel gepredigt wird. Vor ein paar Jahren habe ich das ganz besonders vor Augen gemalt bekommen. Ich durfte dort in einer Gemeinde in Amerika, in Washington D.C., auf einer Art Fortbildung sein. Wir waren 10 Tage dort. Das war die Capitol Hill Baptist Church, also mitten in Washington D.C. Und wir haben dort diese Gemeinde 10 Tage lang erlebt. Und es war absolut genial zu sehen, wie sehr Gott diese Gemeinde gesegnet hat. Also sie ist enorm gewachsen in den Jahren und Jahrzehnten zuvor, zahlenmäßig, aber vor allem auch im Glauben. Diese Gemeinde hatte schon mehrere Tochtergemeinden gegründet, in der Nähe oder auch an anderen Orten. Jedes Jahr wurden mehrere angehende Pastoren ausgebildet und ausgesandt und so weiter und so fort. Und wir waren dort als deutsche Gruppe und es war mega schön zu sehen, wie Gott diese Gemeinde segnet. Und besonders ermutigend für mich war, zu sehen, warum Gott diese Gemeinde segnet. Es war nämlich nicht so, dass diese Gemeinde irgendwelche besonderen Tricks oder so im Petto hatte oder irgendwelche besonderen, Schritte hatte, um die Gemeinde aufzubauen, das, was sonst keiner weiß. Die Gemeinde ist eigentlich total unspektakulär. Sondern Gott hat diese Gemeinde gesegnet, vor allem, weil sie Gottes Wort ins Zentrum gestellt haben und gepredigt haben. Das war einerseits ernüchternd zu sehen, sie haben keine besonderen Tricks, um Gottes Segen zu bekommen, aber eigentlich war es so schön, wirklich live zu sehen, was passiert, wenn Gemeinden Gottes Wort ins Zentrum stellen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wenn wir weiterhin erbaut werden wollen, dann brauchen wir Gottes Wort. Und deswegen lasst uns weiterhin Gottes Wort ins Zentrum unserer Gemeinde stellen. Das passiert natürlich am Sonntag, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln. Ja, wir haben eine lange Predigt, wir haben aber auch Lieder, die wir singen, wir haben Gebete, die wir sprechen, wir feiern das Abendmahl und auch noch ein paar andere Elemente. Wenn wir als Gemeinde erbaut werden wollen am Sonntag, dann bedeutet das, dass der ganze Gottesdienst von Gottes Wort durchzogen sein darf. Genau das brauchen wir. Und das gilt nicht nur am Sonntag, wenn wir uns hier versammeln als ganze Gemeinde, sondern wir haben ja ein reiches Gemeindeleben auch unter der Woche. Und auch hier gilt genau das Gleiche. Und deswegen will ich dich persönlich fragen, was kannst du dazu beisteuern, dass unser ganzes Gemeindeleben immer mehr von Gottes Wort durchzogen ist? Was ist deine Rolle? Was ist deine Aufgabe? Wie kannst du dazu beitragen? Und das, was für uns als ganze Gemeinde gilt, das gilt natürlich auch für jeden von uns persönlich in seinem geistlichen Leben. So, wünschst du dir, dass dein Glaube auferbaut wird? Wünschst du dir mehr Freude an Jesus? Wünschst du dir, dass du Jesus immer konsequenter nachfolgst? Dann brauchst du Gottes Wort. Ich weiß, wir haben das schon tausendmal gehört. Ist für uns nichts Neues. In der Vorbereitung habe ich auch gedacht, oh Mann, kann ich das überhaupt so sagen? Ja, lest eure Bibel, was für eine einfache Anwendung. Es ist einfach, aber es ist wahr. Wir brauchen dringend und jeden Tag die Bibel für unsere persönliche Erbauung. Der Apostel Paulus hat seinen Schüler Timotheus genau daran erinnert. Timotheus war schon länger mit dem Herrn unterwegs. Er war Pastor einer Gemeinde. Er wusste, so wie wir, wahrscheinlich recht viel über den christlichen Glauben. Und schaut mal, was Paulus ihm sagt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So eine Kraft hat Gottes Wort in unserem Leben. Das bedeutet, sein Wort sind wie die grünen Auen und wie das frische Wasser, das wir als seine Schafe brauchen. Wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und ich will dich fragen, nimmst du das für dich in Anspruch? Glauben wir ganz praktisch, dass die Bibel wirklich so mächtig ist? Und spiegelt sich das in unserem alltäglichen Leben wider? Ich weiß, dass wir als Christen da manchmal ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir danach gefragt werden, wie läuft es in unserer Bibellese? Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, sondern schaut, Gott macht uns Mut. Er zeigt uns, wie genial und wie mächtig und wie wichtig seine Worte für uns sind. Deswegen lasst uns doch das als Ermutigung sehen, uns wieder mehr in die Bibel hineinzustürzen. Lasst uns unsere stillen Zeiten machen. Lasst uns keinen Tag vergehen, wo wir zumindest kurz auf Gottes Wort hören. Und lasst uns, wenn wir auch zusammenkommen und auf sein Wort hören, das wirklich zu unserem Herzen sprechen lassen. Also das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir in unserem Bibeltext hier in Esra 6 sehen. Gott hat sein Wort benutzt, um den Tempel letztlich abzuschließen. Und wir sehen ganz am Ende unseres Textes, dass das jetzt gefeiert wird. Lasst uns die Verse 16 bis 18 gemeinsam lesen. Und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere dar, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie bestimmten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Mose geschrieben steht. Also wir sehen, die Freude ist groß, nachdem der Tempelbau jetzt abgeschlossen ist. Sie feiern eine Art Einweihungsgottesdienst. Kann man gut nachvollziehen, dass sie sich so freuen. Denn der Tempel steht ja für den Bund mit Gott und für alle Segnungen dieses Bundes ganz besonders, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Bei diesem Einweihungsgottesdienst bringen sie viele Opfertiere dar, unter anderem auch 12 Ziegenböcke als Sündopfer. Das bedeutet, sie erkennen an, dass das, was in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten passiert ist, ihre eigene Schuld war und dass sie Vergebung von Gott brauchen. Und sie opfern dieses Sündopfer nicht nur für sich selber, für die paar tausend Juden in Jerusalem, sondern für ganz Israel, für die 12 Stämme. Das bedeutet, sie haben dieses Selbstverständnis, dass sie als kleiner Überrest das ganze Volk Gottes repräsentieren. Und sie beten ihren Gott an. Und das machen sie auch ganz zum Schluss. Lasst uns noch die letzten Verse gemeinsam lesen, ab Vers 19. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats, denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Und sie schlachteten das Passa für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es, und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes, des Gottes Israels. Also sie feiern jetzt das Passa, sie haben sich alle gereinigt, sie essen alle mit und sie haben alle ihren Gott gesucht. Und die Freude ist groß, ja, Vers 22 betont das zweimal. Mit Freuden haben sie das gemacht, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Das bedeutet, die Juden in Jerusalem, sie haben einerseits zurückgeschaut auf die Rettung, die Gott ihnen damals, als sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden, geschenkt haben. Dafür war das Passafest da. Und ich denke, gleichzeitig haben sie nicht nur zurückgeschaut zu der Rettung, die schon war, sondern haben die Rettung gefeiert, die sie jetzt gerade erlebt haben. Es ist so wichtig, und es ist das Letzte, was ich uns in diesem Text zeigen will. Es ist so wichtig für uns, in Vers 22 genau hinzuschauen. Seht mal, der Herr hatte sie fröhlich gemacht und der Herr hatte das Haus des Königs von das Herz des Königs von Assyrien, also das meint Darius, ihnen zugewandt, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes. Das bedeutet, uns wird hier quasi die Brille gegeben, mit der wir diesen ganzen Bibeltext lesen sollen. Gott steckt hinter der großen Hilfe. Gott hat schon am Anfang des Textes dafür gesorgt, dass der Tempelbau nicht gestoppt wurde. Ja, wir erinnern uns, das Auge Gottes war auf sein Volk gerichtet. Gott hat dafür gesorgt, dass diese Schriftrolle wiedergefunden wurde, wo der Befehl von Kyros drauf stand. Und jetzt hier in Vers 22 macht unser Text deutlich, Darius' Entscheidung für den Tempelbau lag daran, dass Gott sein Herz dazu bewegt hat. Seht ihr das? Gott wird uns hier präsentiert als mächtig und souverän. Er bewegt die Herzen der Menschen. Sogar das Herz dieses Königs ist in Gottes Hand wie so ein Wasserbach. Er kann es leiten, wohin er will. Er ist wirklich der Gott des Himmels und der Erde. Er ist allmächtig, er regiert über alles und jeden, sogar über große Könige. Unser Gott schreibt Geschichte, die Geschichte der ganzen Welt und auch die Geschichte unseres kleinen Lebens. Und seht ihr, unser Text will uns zeigen, dass dieser mächtige Gott sich auf die Seite seines Volkes stellt. Er nimmt uns in Schutz. Wir dürfen in Gottes Windschatten stehen. Und das sehen wir ganz besonders, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Als Menschen laufen wir von unserem Schöpfer weg. Gott hat uns unser Leben geschenkt. Von ihm kommt alles Gute, was wir genießen dürfen. Aber wir danken ihm nicht und wir geben ihm nicht die Ehre. Anstatt seine Macht anzuerkennen, erhöhen wir uns selbst. Wir vergessen den wahren Schöpfer und den wahren Herrn. Und wir vertrauen lieber auf uns selbst und auf unsere Stärke. Und so brechen wir als Menschen die Gebote, die uns der lebendige Gott eigentlich gegeben hat. Und seht ihr, die Bibel erzählt uns, dass Gott so mächtig und so gut ist, dass er zu uns gekommen ist. Und zwar in Jesus Christus. Jesus wurde Mensch. Und Jesus hat uns in seinem Leben gezeigt, was es wirklich heißt, sich Gottes Macht unterzuordnen. Er hat immer auf seinen Vater im Himmel gehört. Er hat ihn geliebt. Er hat sich ihm untergeordnet und seine Gebote befolgt. Er war in allem abhängig von seinem Vater im Himmel. Er hat nichts gemacht ohne ihn. Er hat immer an seinen Vater gedacht. Und seht ihr, das Verrückte ist, dass ausgerechnet dieser Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Einzige, der es nicht verdient hat. Der Einzige, der ohne Sünde und ohne Schuld ist, stirbt dort. Denn er ist gestorben an unserer Stelle. Den Tod, den wir verdient hätten. Den Fluch, den wir selber tragen müssten für unseren Ungehorsam, für unseren Stolz. Und die Strafe für alles, was wir falsch gemacht haben, die hat Jesus auf sich genommen. Und all das gilt für uns, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und Jesus ist von den Toten auferstanden, er lebt. Und so stellt sich der mächtige Gott selbst auf unsere Seite. Er hilft uns. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir in Jesus Christus sind, dann leben wir im Windschatten Gottes. Gott hätte das nicht machen müssen mit Jesus. Keiner hat ihn dazu gezwungen. Er wollte es machen, aus Liebe und aus Gnade. Das heißt, die große Frage für uns ist, wollen wir, dass der Gott des Himmels und der Erde sich auf unsere Seite stellt? Wollen wir in seinem Windschatten leben? Dann brauchen wir Jesus Christus. Und wir brauchen es, dass wir Teil seiner Gemeinde, seines Tempels sind. Jesus selbst hat das einmal so ausgedrückt, damit will ich abschließen, in Matthäus 16. Dort spricht er über seine Gemeinde und sagt, die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das bedeutet, weder die Sünde, noch die Welt, noch der Teufel, noch der Tod können uns besiegen, wenn wir durch Jesus Christus in Gottes Windschatten stehen. Amen.